Bleiben wir nur stehen zum Gebet. Vater im Himmel, wir haben von deiner großen Liebe gesungen und dass sie in unser Leben fällt wie ein kleiner Stein ins Wasser und dort Kreise zieht. Vater, wir bitten dich so sehr, dass du jetzt dein Wort in unser Herz, in unser Leben hineinfallen lässt. Herr, bitte bring unsere harten Herzen zum Schmelzen, sodass wir dein Wort aufnehmen können. Und verändert uns. Lass dein Wort in unserem Leben Kreise ziehen. Sprich du jetzt zu uns. Das bitten wir dir im Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Guten Morgen, ich bin Christian Benzel und bin in der Gemeinde Mitarbeiter. Ich freue mich darüber, dass sich in dieser Gemeinde alles um Jesus dreht. Warum eigentlich Jesus? In dieser Kirchengemeinde dreht sich alles um Jesus. Er hat ja die Welt bewegt wie kein anderer Mensch und es ist ganz richtig, dass wir die Zeit einteilen in die Zeit vor Jesus und in die Zeit nach Jesus. Und er hat auch uns bewegt. Er beseelt uns, er prägt uns, er fasziniert uns. Und deswegen wollen wir immer mehr über diesen Jesus lernen und uns immer mehr von ihm prägen lassen. Es gibt ganz verschiedene Bilder von Jesus und ganz verschiedene Vorstellungen von ihm. Aber welche, wie war er denn wirklich? Weil wir das wissen wollen, wie er wirklich war und uns nicht nur einfach selbst irgendein Bild zurechtrücken wollen. Deswegen beschäftigen wir uns mit den Originalquellen über Jesus Christus. Und der älteste Bericht über Jesus ist das Markus-Evangelium. Die Hauptquelle für den Autor vom Markus-Evangelium war der Apostel Petrus. Wir haben es also hier mit Informationen aus erster Hand zu tun. Es geht alles auf Augenzeugen zurück. Und wenn wir uns jetzt wieder mit dem Markus-Evangelium beschäftigen, dann sollen wir uns daran erinnern, das, was wir da lesen, kommt von Menschen, die dabei waren. Das ist nicht irgendwann 100 Jahre später erfunden worden. Absolut nicht. Es ist wenige Jahre danach aufgeschrieben worden. Und es geht auf Augenzeugenberichte zurück. Petrus und die Jünger haben an der Stelle, wo wir heute wieder einsteigen, wir holen ein paar Stellen nach, die wir vor dem Sommer ausgelassen haben. Aber an der Stelle, wo wir heute einsteigen, da haben Petrus und die Jünger schon erlebt, wie Jesus lehrt. Sie haben erlebt, dass er Aussätzige rein macht, dass er Lahme heilt, dass er Dämonen austreibt. Sie haben erlebt, wie Wind und Wellen seinen Befehlen gehorchen. Er weckt Tote auf und bringt sie wieder zum Leben. Er gibt mehr als 5000 Menschen zum Essen, obwohl nur 5 Brote und 2 Fische da sind. Und die Frage für die Jünger wird immer größer. Wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Mensch? Eine sehr klare Antwort auf diese Frage finden wir in unserem heutigen Bericht, Markus Evangelium Kapitel 6, ab Vers 45. Ich möchte das vorlesen. Und sogleich nötigte, es ist genau nach der Speisung der 5000, und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren, während er selbst die Volksmenge entlässt. Und nachdem er sie verabschiedet hatte, ging er auf den Berg, um zu beten. Und als es Abend geworden war, war das Boot mitten auf dem See und er war allein auf dem Land. Und als er sie beim Rudern Not leiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen, kommt er um die 4. Nachtwache, so zwischen 3 und 6 in der Früh ist es, kommt er zu ihnen, indem er auf dem See einherging und er wollte an ihnen vorübergehen. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst und schrien auf, denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Er aber redete sogleich mit ihnen und spricht zu ihnen, seid guten Mutes. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er stieg zu ihnen in das Boot und der Wind legte sich. Und sie entsetzten sich über die Maßen, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden. sondern ihr Herz war verhärtet. Und als sie hinübergefahren waren, kamen sie in das Land Genezareth und legten an. Und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie ihn sogleich und liefen in jener ganzen Gegend umher und fingen an, die Kranken auf den Betten hierhin und dorthin zu tragen, wo sie hörten, dass er sei. Und wo auch immer er in die Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Dieser Bericht fängt damit an, dass Jesus Ruhe schenkt. Jesus schenkt Ruhe, aber es ist die Ruhe vor dem Sturm. Es ist direkt nach der Speisung der 5000 und da lesen wir, sogleich nötigte er sie, seine Jünger in das Boot zu steigen, also seine Schüler, seine Lehrlinge, könnte man sagen, die ihn begleitet haben, die er ausgebildet hat, die er trainiert hat, denen sagte er, ihr müsst jetzt in das Boot steigen und rüberfahren, auf die andere Seite des See Genezareth, ziemlich ein großer See, das Meer von Galiläa wird da auch genannt. Und er selbst bleibt da und entlässt die Volksmenge. Wir wissen nicht, warum Jesus sie genötigt hat, also warum er ihnen gesagt hat, dass es jetzt sein muss, dass sie fahren. Vielleicht wollte er gern allein sein, vielleicht wollten sie absolut nicht weg, immer dieser Ort, an dem Jesus 5000 Menschen speist. Kann man gut verstehen, dass sie da nicht mehr weg wollen, aber sie müssen rüber. Vielleicht wollte Jesus auch einfach nur unbedingt allein sein, denn wir lesen da weiter, nachdem er sie verabschiedet hatte, also alle Menschen, große Volksmenge, ging er auf den Berg, um zu beten. Jesus betet. Nach so einem vollen Tag sucht er die Einsamkeit und das Gebet. Jesus schenkt Ruhe. Alle haben ein bisschen Zeit zum Nachdenken, aber es ist die Ruhe vor dem Sturm. Denn es geht so weiter, dass Jesus Angst macht. Vers 47 steht, und als es Abend geworden war, war das Boot mitten auf dem See und er allein auf dem Land. Und als er sie beim Ruder Not leiden sah, denn der Wind war ihnen entgegen. Wir sehen also, dass Jesus ihre Not sieht. Er hat Mitleid. Es lässt ihn auch nicht kalt, wie es den Jüngern geht, wie es den seinen Schülern, seinen Freunden da geht. Er sieht ihre Not. Und wie so oft kommt die Hilfe erst am Ende der Nacht, gegen Ende der Nacht. Die Not der Jünger auf dem See, die dauert da recht lang. Und dann steht da, dass Jesus zu ihnen kommt, indem er auf dem See einherging. Und damit wir wirklich das nicht übersehen oder überhören, was da gemeint ist, schreibt Markus in Vers 49 noch einmal, sie sahen ihn auf dem See einhergehen. Und es ist ziemlich klar, dass was da nicht gemeint ist. Es ist nicht hier gemeint, dass Jesus irgendwie ganz nah am Ufer ein bisschen gewartet ist oder dass er irgendwie zwei Delfine unter den Füßen gehabt hat. Oder du kannst irgendwas natürlich erfinden, aber das hat halt nichts mit der Datenlage zu tun. Erfinden kann man immer was, um was wegzuerklären. Aber unser Bericht macht es ganz klar, was hier gemeint ist. Es ist gemeint, dass Jesus einfach so über den See gehen kann, auf der Oberfläche des Wassers geht. Wenn das irgendwie anders erklärbar gewesen wäre, oder wenn er nur ganz nahe am Ufer gegangen wäre, man, die haben sich ja auf dem See gut ausgekannt, die Leute da, der Petrus war Fischer, auf diesem See. Wenn das ganz natürlich gewesen wäre, dann wäre das nicht berichtenswert gewesen und es hätte keinen Grund gegeben, diese Geschichte da aufzuschreiben. Und wir hätten sie nicht. Nein, es wird hier behauptet, dass Jesus auf dem Wasser geht. Und dann ist natürlich die Frage, ob das passiert ist. Dieses Bild von Jesus auf dem Wasser ist wahnsinnig berühmt und ist natürlich sehr inspirierend und berührend auch. Zum Beispiel, also das ist gemeint, dass Jesus auf dem See geht. Zum Beispiel in dem Film Truman Show wird dieses Motiv aufgenommen von dem wahren Mann, der auf dem Wasser geht. sehr inspirierend. Aber für uns ist natürlich die Frage, ist das passiert? Ist es nur eine inspirierende Geschichte oder was? Also nach allem, was wir über das Markus-Evangelium wissen, möchte Markus, dass wir das als historisch tatsächlich passiert akzeptieren. So berichtet er es. Er berichtet uns keine Träume oder Visionen oder solche Dinge, sondern was er aufschreibt, geht eben auf diese Augenzeugenberichte zurück. Und was bedeutet es dann, dass jemand auf dem Wasser geht? Dieser ganze Text ist voller Anspielungen auf das Alte Testament, auf die Bibel der Menschen, die da in dem Boot drin sitzen. In Hiob Kapitel 9 zum Beispiel schreitet Gott auf den Wogen des Meeres. Sollen wir da jetzt vielleicht denken, dass Jesus Gott ist? Dann lesen wir ja diesen rätselhaften Satz, dass Jesus vorübergehen wollte an ihnen. Und zwar nicht so, dass sie ihn nicht sehen, sondern so, dass sie ihn sehen. Und das erinnert uns an die Erzählung davon, wie Mose einmal vor vielen hundert Jahren früher zu Gott gesagt hat, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott hat ihm geantwortet, ich werde alle meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen. Selbe Wort wird hier verwendet. Gott lasst seine Güte an Mose vorübergehen. Und Mose kann ihn nur von hinten sehen, weil kein Mensch Gott sehen kann und das überleben kann. So lasst Gott seine Güte an Mose vorübergehen. Und hier lesen wir, dass Jesus vorübergehen wollte, um sich zu zeigen. Ja, möchte dieser Markus vielleicht, dass wir denken, dass Jesus Gott ist? Und dann sagt Jesus noch dazu diese Worte, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Es kommt angeblich in der Bibel 366 Mal vor, also für jeden Tag einmal und Schaltjahre sind auch abgedeckt. Fürchtet euch nicht. Das sagt Gott sehr, sehr oft zu seinem Volk. Zum Beispiel in Jesaja sagt das, Jesaja 43. Der Herr sagt zu Jakob und Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Jetzt sagt Jesus, fürchte dich nicht. Behauptet Jesus, dass er Gott ist. Und dann sagt er noch dazu, ich bin es. Und in der Sprache, in der das geschrieben worden ist, die Bibel ist nicht auf Deutsch geschrieben, auch nicht auf Englisch, sondern sie ist ursprünglich auf Griechisch geschrieben worden, das Neue Testament, und das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben worden, und in der Sprache auf Griechisch steht nur da, ich bin. Es reicht in dem Zusammenhang. Ich bin. Und wer das liest, der muss sofort daran denken, wie Gott im Alten Testament sich vorstellt, wie er sich zum Beispiel Mose vorstellt. Mose fragt ihn beim brennenden Dornbusch, ja, okay, du schickst mich jetzt da los, ich soll mit den Israeliten reden, dass der Gott ihrer was soll ich denn sagen, wer mich gesandt hat? Und dann sagt Gott, sagt zu ihnen, der Ich Bin hat dich gesandt. Ich Bin, das ist der Name Gottes. Verwendet Jesus da den Namen Gottes für sich? Ich glaube, Markus berichtet uns hier eindeutig. Jesus geht auf dem Wasser, wie Gott. Jesus erscheint den Jüngern so, wie Gott dem Mose erscheint. Und Jesus spricht die Jünger an, so wie Gott sie ansprechen würde. Fürchte dich nicht, ich bin. Hier an dieser Stelle ist eine dieser Stellen im Neuen Testament, wo Jesus so ganz eindeutig und unmissverständlich seine Göttlichkeit zeigt. Er wollte, dass die Jünger ihn erkennen als der er wirklich ist. Nicht nur als Freund, er war ja Freund. Nicht nur als Lehrer, nicht nur als Heiler, sondern als Gott. Wie reagieren sie denn darauf? Sie reagieren mit Angst. Ihre Reaktion ist blanke Angst. Zuerst sehen sie diese Erscheinung und da lesen wir in Vers 49. Sie aber sahen ihn auf dem See einhergehen und meinten, es sei ein Gespenst und sie schrien auf. Denn alle sahen ihn und wurden bestürzt. Sie haben da in dieser Notsituation kein Gottvertrauen. Und das keine Gott, das ist diese schwarze Panik in der Mitte der Nacht, wo man irgendwie das komplett vergessen hat, an Gott zu denken. Diese Angst erleben sie da. Und dann erkennen sie ihn noch besser und sie reagieren mit noch mehr Angst. Vers 51 am Ende steht, also 51, er stieg zu ihnen in das Boot und die Wellen legten sich und sie entsetzten sich sehr über die Maßen. Sie erkennen, es ist kein Gespenst, sondern es ist tausendmal schrecklicher. Jesus geht auf dem Wasser. Das ist wie ein Filmriss, das ist wie ein Riss in der Welt, durch den etwas Unheimliches, Gefährliches, Entsetzliches hereinkommt. Ein Mensch geht auf dem Wasser. Und sie finden keine Antwort auf die Frage, wie das alles sein kann. Wer Jesus tatsächlich ist. Und sie bleiben voller Angst. Warum bleiben sie denn so voller Angst? Sie entsetzten sich über die Maßen und dann steht da in Vers 52, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Sie haben ein verhärtetes Herz, steht da. Und mit dem Herz ist das innerste Wesen einer Person gemeint. Das ist der Sitz, wo unser Denken, unser Wille, unsere Gefühle zu Hause sind. Und dieses Herz war bei ihnen hart wie Leder, hart wie Stein. Es kommt nichts rein. Es lässt sich nicht formen. Dieses Herz will nicht wahrhaben, was es da sieht und hört und wahrnimmt. Der Gedanke, dass Jesus Gott ist, der darf nicht aufkeimen. Und das hätte schon bei den Broten starten müssen, sagt uns Markus hier, weil die Brote zeigen, dass Jesus, wie Gott, die Menschen in der Wüste mit Brot versorgt und dass das messianische Fest vor der Tür steht. Und da hätte es schon Klick machen sollen, aber ihre Herzen waren verhärtet. Der Gedanke, dass Jesus Gott ist, darf nicht aufkeimen. Diese Menschen, von denen wir das lesen, die haben so wie alle Menschen eine Gottesallergie. Sie sind allergisch gegen Gott. Wir können keinen Gott brauchen, weil wir gegen diese Idee allergisch sind. Dass jemand anderer Gott ist. Dass sich alles um diesen anderen, um diesen Gott dreht und nicht um mich. Dass ich Rechenschaft schuldig bin für alle meine Taten. Dass es einen Maßstab gibt, an dem ich gemessen werde und dem ich nicht gerecht werden kann. Das ist meine Gottesallergie. Die Vorstellung mag, die haltet kein Mensch aus. Und für alle, die so eine Gottesallergie haben, ist es eben so, dass Zeichen und Wunder unser Herz nicht verändern können. Unser Herz nicht für Gott erweichen können. Sie waren durch die Brote nicht verständiger geworden. Jetzt sehen sie Jesus am Wasser gehen. Hilft ihnen auch nicht. Und das war damals so und das ist heute so. Vielleicht kennst du Menschen, die sagen zu dir, ich kann nicht an Gott glauben, er müsste sich schon deutlicher zeigen. Ich könnte erst an Gott glauben, wenn der LASK die Champions League gewinnt. Und wenn du dann nachfragst und sagst, okay, nimm mal an, immer kann ja sein, dass der LASK sich ab jetzt super entwickelt und in 2-3 Jahren gewinnt er die Champions League. Würdest du dann an Gott glauben? Und dann muss die ehrliche Antwort sein, na sicher nicht, weil dann haben sie einfach gute Personalpolitik gemacht und besser trainiert und den richtigen Trainer eingekauft und das ist alles ganz natürlich. Auch dann glaube ich nicht an Gott, sogar wenn der LASK die Champions League gewinnt. Wunder und Zeichen können Menschen mit Gottesallergie nicht davon überzeugen. Wenn ich so auf Gott reagiere, dass ich sage, ja, muss ich schon so zeigen, dass kein Zweifel mehr möglich ist, dann stelle ich die Bedingungen. Also dann bin ich weiterhin Gott. Aber Jesus macht dieses Wunder hier. Und das ist ein interessantes Wunder im Evangelium, weil es ist eines dieser Wunder, wo nur die Jünger dabei sind. Jesus will nämlich, dass sie immer klarer erkennen, wer er wirklich ist. Jesus will, dass sie immer klarer erkennen, wer er ist und dass sie ihm immer mehr vertrauen. Auch das ist Training. Auch das ist Ausbildung. Aber sie erkennen ihn nicht. Ihr Herz war verhärtet. Und was ihnen bleibt, ist eben jetzt an der Stelle Entsetzen und Angst. Die nächste Szene in unserem Bericht ist die, wenn sie ankommen. Jesus macht Hoffnung. Und es ist die Hoffnung auf Jesus selbst. Sie kommen an, man könnte fragen, haben Sie Ihr Ziel verfehlt? Sie sind etliche Kilometer abgetrieben worden durch den heftigen Wind und den Kampf gegen die Wellen. Und beim Ausstieg passiert Folgendes, Vers 54, und als sie aus dem Boot stiegen, erkannten sie, also die Leute dort, sie erkannten ihn, Jesus, sofort. Diese Leute erkennen ihn. Und jetzt machen sie alles Mögliche, alles, was sie können. Man kriegt also den Eindruck von einem überraschten Hin- und Herrennen, Hin- und Hertragen. Sie sind ganz aufgeregt. Sie haben Hoffnung auf diesen Jesus und sie handeln dementsprechend. Und das hört auch nicht auf. Jesus ist überall unterwegs, um zu lehren. Da geht er überall hin, das wissen wir schon aus dem ersten Kapitel. Und dabei ist er wie ein Magnet, Vers 56. Und wo auch immer er Dörfer oder Städte oder in Gehöfte hineinging, legten sie die Kranken auf den Marktplätzen hin und baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Ihre Hoffnung auf Jesus ist riesengroß geworden. Jesus heilt mühelos. Wie geht es den Jüngern wohl dabei? Zuerst waren sie noch voller Entsetzen und jetzt sehen sie diese übergroße Hoffnung der Menschen. Diese übergroße Hoffnung auf Jesus. Sie sehen die vielen, vielen Leute, die zu Jesus kommen. Jesus hat sie durch diesen Sturm hindurchgebracht, damit jetzt noch mehr Leute zu ihm kommen können. Vielleicht denken die Jünger jetzt, dass sie noch vor kurzer Zeit überhaupt keine Hoffnung gehabt haben. Und vielleicht erkennen sie, dass sie noch so viel lernen müssen. Und das werden sie. Jesus ist ihr Lehrer. Sie sind in seiner Schule. Wenn man in die Schule von Jesus eintritt, dann arbeitet er an dir und an mir. Jesus formt sie und er formt sie sogar durch solche Situationen, die sie über ihre Grenzen bringen. Werden sie lernen, dass sie Jesus vertrauen können? Werden sie lernen, mit Jesus zu rechnen in jeder Situation, immer nach Jesus Ausschau zu halten? Sich immer an Jesus zu wenden. Die Hauptaussage in dieser Geschichte ist ziemlich eindeutig. Jesus ist Gott. Darf dieser Gedanke in dir aufkeimen? Oder möchtest du Jesus gern ein bisschen zurechtstutzen zu einem netten Religionsstifter? Und das kann man immer machen. Gell? Du kannst dir gern nicht, aber du kannst dir dein eigenes Bild von Jesus zurecht schnipseln. Da musst du halt die Dinge wegschneiden, die über Jesus berichtet werden. Und dein Bild von Jesus hat dann keine faktische Grundlage mehr. Aber du kannst gern Jesus, also du kannst leicht Jesus zurecht schnipseln auf einen netten Religionsstifter. Dann ist es allerdings nicht mehr der Jesus, den es wirklich gegeben hat. Dann ist es ein Fantasie-Jesus. Oder vielleicht möchtest du Jesus gern zu einem besseren Schutzengel degradieren. Der dir halt, der schon da ist und der dich auch hören kann und der immer wieder mal segensreich in dein Leben eingreifen darf. Irgendwie so ein besserer Schutzengel. Jesus ist so viel mehr. Er ist so viel mehr. Und es ist alles wahr. Man muss nicht seinen Verstand ausschalten, um an Jesus zu glauben. Es gibt genügend Hinweise darauf, dass Jesus Gott ist. Es ist zum Beispiel völlig unbestritten, historisch gesehen, dass Jesus gelebt hat und dass er gestorben ist am Kreuz und dass seine Anhänger gewusst haben, dass er wieder auferstanden ist von den Toten. Und er wirkt und lehrt bis heute. Es hat in der Apostelgeschichte angefangen, das haben wir in der Gemeindefreizeit behandelt, dieses Buch in der Bibel. Aber das ist bis heute so, dass Jesus wirkt. Es gibt genügend Hinweise. Und wenn du dich damit auseinandersetzen willst, da habe ich hinten in unserer Bibliothek nachgeschaut und könntest dir zum Beispiel dieses Buch ausleihen, wenn du diese Einstellung hast, das kann ich nicht glauben, so heißt das Buch, aber ich schaue mir mal die Hinweise an, ich schaue es mir mal an und denk die Sache durch. Lies mal das Buch, das kannst du dir hinten bei der Bibliothek ausleihen. Es enthält, wie da steht, Antworten auf skeptische Fragen. Und wenn kein Buch mehr da ist, das dir gut vorkommt, dann komm zu mir, ich leide dann eins von meinen Büchern. Die habe ich nur alle daheim vergessen heute, deswegen habe ich in die Bibliothek geschaut. Aber es gibt genügend Hinweise und du kannst dich auch als erwachsener Mensch noch einmal damit auseinandersetzen. Dieser Bericht, den wir heute miteinander angeschaut haben, der soll dabei helfen, dass wir Jesus nicht verwechseln, sondern dass wir ihn erkennen. Er ist viel mehr, als wir denken. Er ist viel mächtiger, er ist viel stärker, er ist viel unheimlicher und viel schrecklicher, als wir denken. Wir brauchen viel mehr Respekt vor Jesus als vor der Krankheit, der Schule, der Arbeitslosigkeit, der Armut. Wir brauchen viel mehr Respekt vor Jesus. Er ist viel mehr, aber er ist auch viel näher und er ist viel mitfühlender, als wir denken. Er sieht uns, und zwar nicht nur von der Weite, von Ferne, sondern er weiß genau, wie es in uns drinnen ausschaut. Er weiß, dass wir nicht nur irgendeine unheimliche Begegnung brauchen, sondern dass wir seine Nähe brauchen und die Worte: Fürchte dich nicht, ich bin es. Jesus schaut uns so tief in unser Herz hinein und er sieht die tiefste Angst und den Unglauben. Wir können ihm noch viel mehr vertrauen und ihn noch viel mehr lieben. Aber das erkennen wir nicht. Ich meine, die 12 im Sturm, die waren absolut sicher. Denn er hat nichts passieren können. Und sie haben Jesus nicht erkannt. Und wenn die 12 besten Freunde von Jesus das verpasst haben, die das alles selbst erlebt haben und gesehen haben, wie schaut es denn dann mit uns aus? Wenn ihre Herzen verhärtet waren, vielleicht auch unsere, vielleicht haben wir auch ein falsches Bild von Jesus in uns. Deswegen beschäftigen wir uns in dieser Kirchengemeinde mit der guten Nachricht von Jesus Christus. Und die Kernaussage davon ist, dass Jesus Gott ist. Jesus ist Gott. Und Gott kommt in diese Welt, wo die Menschen von Gott getrennt sind durch ihre Gottesallergie. Und er stirbt. Jesus stirbt am Kreuz. Unsere Todesstrafe, die wir verdienen für unsere Gottesallergie. Jesus stirbt, aber er besiegt den Tod und er steht von den Toten wieder auf. Und so macht er einen Weg für uns alle frei. Wer Jesus jetzt annimmt, als Freund, als Lehrer, als Retter, als Herrn und als Gott, dem bietet er Vergebung an, Vergebung für die Gottesallergie und alle hartherzigen, egoistischen Taten, die daraus resultiert haben. Es gibt Vergebung und echten Frieden mit Gott. Und er bietet uns auch an, dass er selbst in unser Leben hineinkommt durch den Heiligen Geist und uns verändert, dass seine Liebe, vor der wir am Anfang gesungen haben, unsere harten Herzen auftaut, das Eis in uns zum Schmelzen bringt. Unser hartes Herz muss nicht so bleiben. Unser Bild von Jesus kann immer klarer werden. Deswegen vertrau auf Jesus. Beschäftige dich mit Jesus. Bitte ihn, dass er dir ein immer klareres Bild von ihm selbst gibt. Für alle, die sich zum ersten Mal Jesus anvertrauen, habe ich da so ein kleines grünes Heftchen. Vielleicht ist heute der Tag, wo dein Herz aufgegangen ist und diese Lichtstrahlen, diese Sonnenstrahlen von Jesus, die dein Herz zum Schmelzen bringen, eingedrungen sind. Vielleicht möchtest du heute anfangen, dich Jesus als Herrn und Gott anzuvertrauen. Wenn du das tun möchtest, dann schenke ich dir hinterher dieses grüne Heftel. Da steht die gute Nachricht von Jesus nochmal zusammengefasst drinnen und es steht auch drinnen, wie man sich dem Herrn Jesus anvertrauen kann für immer. Also wenn dich das interessiert, wenn du das tun möchtest, ich schenke dir das. Nein, eigentlich, muss ehrlich sein. Die Gemeinde schenkt dir das, weil die Gemeinde hat es bezahlt. Und du kannst es bei mir abholen. Vertrau dich Jesus an. Jesus formt uns in Angst und Hoffnung. Jesus kennt uns, er kennt unsere Sorgen, er kennt unsere Ängste, kennt die Gefahr, in der wir schweben. Und er kennt auch unser hartes Herz, wo alles abprallt, das ist, wo nichts eindringen darf. Das kennt Jesus alles. Und er kommt selber zu uns und er sagt, sei guten Mutes, ich bin es, fürchte dich nicht. Ich möchte nur mit uns beten. Nehmen wir uns ein bisschen Zeit der Stille, wo du selbst still, ohne laute Worte, mit Jesus über das reden kannst, was ich gesagt habe.